gesellschaftliche Krisen in Vergangenheit und Gegenwart.
Und Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres sechsteiligen Krisengipfel-Podcasts. Für die heutige Folge habe ich den Archäologen Stefan Schreiber und den Soziologen Julian Hamann eingeladen. Die beiden vertreten zwei Wissenschaftsbereiche, die sich in der Forschung eigentlich nicht unbedingt jeden Tag über den Weg laufen, die sich aber zum Krisenthema erstaunlich viel zu erzählen haben. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Am besten stellt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal kurz vor und erzählt ein bisschen was von euch und euren wissenschaftlichen Interessen. Vielleicht fängst du mal an, Julian.
Okay, ja. Mein Name ist Julian Hamann. Wie gesagt, ich bin Soziologe und Wissenschafts- und Hochschulforscher und Juniorprofessor für Hochschulforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich forsche, wie sich das schon ankündigt, vor allen Dingen über das Wissenschafts- und das Hochschulsystem, insbesondere über akademische Karrieren, über verschiedene Fachkulturen, weswegen ich diesen interdisziplinären Austausch jetzt besonders interessant finde. Und finde das Krisenthema interessant, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch, weil die Soziologie als Krisenwissenschaft entstanden ist und deswegen sowieso einen sehr breiten Zuständigkeitsbereich hat und mit Blick auf Krisen auch sehr unterschiedliche Krisenphänomene in den Blick nehmen kann. Dazu vielleicht gleich mehr.
Ja, und ich bin Stefan Schreiber, ich bin ur- und frühgeschichtlicher Archäologe, das heißt für die vorrangig schriftlosen Zeiten mitverantwortlich. Ich bin derzeit am Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz beschäftigt und dort als Postdoc in zwei Projekten tätig. Das eine ist ein Projekt zu Resilienzfaktoren aus diachroner und interkultureller Perspektive. Und das andere ist ein Projekt, da geht es um menschliche Herausforderungen in den letzten 40.000 Jahren. Wie sind die Herausforderungen gesehen, bewältigt worden? Und da sind wir sehr eng am Krisenthema ja auch schon dran. Und ich denke mal, da kommen wir eigentlich ganz gut zusammen. Ich möchte Julian eigentlich gleich mal widersprechen, weil ich glaube, die Archäologie zumindest hat mit der Soziologie doch mehr gemeinsam oder mehr Berührungspunkte, als man erstmal denkt.
Ich bin gespannt.
Welche? Erzähl doch mal.
Nun, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass die Archäologien, ich nenne jetzt mal die Mehrzahl, weil es gibt ja viele verschiedene Archäologien, alle mit einem gewissen Anspruch angetreten sind, Vergangenheiten, vergangene Zeiten, vergangene Gesellschaften, vergangene Gruppen, menschliche Gruppen zu untersuchen, zu erklären, zu verstehen. Und da spielt natürlich das Soziale, also die Organisation dieser Gruppen eine große Rolle. Und da gibt es immer wieder Berührungspunkte mit der Soziologie. Einerseits natürlich auf konzeptueller Ebene, also welche Konzepte denken wir eigentlich in der Vergangenheit. Und da ist die Soziologie sicherlich ein wichtiger Ideengeber gewesen und ist es auch weiterhin. Und zum anderen natürlich auch zur Erklärungsreichweite. Also wie erklären wir eigentlich die sozialen Zustände, die heute sind, aus der Vergangenheit heraus? Geht das oder geht das nicht? Gibt es da Linien, die man nachverfolgen kann oder eben nicht? Aber ich glaube, andersrum ist es weniger so. Also ich glaube, die Soziologie, mal abgesehen von der vielleicht der historischen Soziologie, schaut wahrscheinlich weniger in die Archäologien.
Würde ich auch vermuten. Also es gibt seit einigen Jahrzehnten in der Soziologie so ein bisschen eine kleine Diskussion, dass die Soziologie ganz allgemein relativ geschichtsvergessen ist, beziehungsweise gegenwartsfokussiert ist. Also dass die historische Soziologie, die du schon erwähnt hast, einen relativ geringen Stellenwert in der Soziologie insgesamt hat und dass sich Soziologinnen und Soziologen vor allen Dingen für gegenwärtige zeitgenössische Probleme interessieren. Und das halten nicht wenige Soziologinnen und Soziologen, mich eingeschlossen, für ein Problem, weil, wie du schon gesagt hast, Stefan, man viele gegenwärtige Fragen und Phänomene über ihre historische Gewordenheit besser verstehen und erklären kann, als wenn man nur auf die Gegenwart schaut. Und deswegen, es stimmt schon, dass die Soziologie nicht besonders stark auf die Geschichtswissenschaft und erst recht nicht auf die Archäologie vielleicht fokussiert ist, aber es würde vielleicht gut tun, sich stärker inspirieren zu lassen. Und das sage ich nicht nur jetzt aus interdisziplinärer Höflichkeit, sondern das halte ich wirklich sozusagen für einen fachlichen Punkt.
Ich finde interdisziplinäre Höflichkeit ein sehr schönes Schlagwort. Ja, also vielleicht liegt da aber auch die große Hürde, dass wir ArchäologInnen immer wieder auch in die Soziologie schauen und natürlich dann auch Vorannahmen übernehmen, mit denen die Soziologie operiert. Ich denke mal, da werden wir auch bei der Krise dazukommen. Ne? Also was ist eine Krise? Wie stellt die sich dar und kann man das einfach so übertragen? Also wir haben eigentlich immer das Übertragungsproblem. Ich sehe noch aber einen anderen Punkt, nämlich die Vergangenheit in der Gegenwart als soziologisches Problem. Und da wäre man ja wieder an der Archäologie dran. Also wie wird Vergangenheit in der Gegenwart benutzt, um ja soziale Zustände, Prozesse zu erklären?
Oder auch nicht genutzt, ne? Also
oder auch nicht genutzt, genau.
Man könnte auch sagen, dass oder fragen, ob die Vergangenheit systematisch abgeschnitten wird, um gegenwärtige Fragen zu klären. Also beispielsweise, welche Erfahrungen haben Gesellschaften eigentlich mit vorherigen Krisen gemacht und welche Erfahrungen haben Gesellschaften mit vorherigen gesundheitlichen Krisen gemacht, wie der spanischen Grippe zum Beispiel? Schaut eigentlich irgendjemand systematisch danach, was früher passiert ist und was wir heute daraus lernen könnten, was man anders macht, was man ähnlich macht? Oder erfahren Gesellschaften solche groß angelegten Krisen immer, müssen sie immer wieder aufs Neue diese Erfahrung machen und diese Krisen immer wieder aufs Neue erfahren? Das ist wahrscheinlich eine offene Frage, ja.
Ja, ich glaube auch nicht, dass man die wirklich beantworten kann, weil ich glaube, es gibt immer beide Phänomene. Also die Vergangenheitsvergessenheit der Soziologie kann ja auch eine Vergangenheitsvergessenheit unsere heutigen Moderne oder Postmoderne sein.
Absolut.
Oder ein Strukturmerkmal generell, was man universalisiert, was man sagt, jede Gesellschaft hat Momente der Vergangenheitsvergessenheit oder auch der Zukunftsvergessenheit, je nachdem.
Gibt es denn, also ich meine, wie man gegenwärtige Krisen erfährt, liegt ja auf der Hand, weil man selbst und die Gesellschaft, in der man lebt, davon betroffen ist. Also wenn es eine Finanzkrise oder eine Umweltkrise oder eine Corona-Krise, was auch immer, gibt, dann schlägt sie sich unmittelbar in der Gesellschaft und im eigenen sozialen Erfahren nieder. Aber meine Frage wäre, wie die Ur- und Frühgeschichte Krisen sozusagen erfassen kann und vielleicht auch methodisch erfassen kann, wenn das schriftlose Zeiten waren. Das heißt, es gibt keine Schriftdokumente mehr, in denen vielleicht festgehalten ist, irgendwie, weiß nicht, Hungersnot zum Beispiel. Welche Methoden gibt es da in der Archäologie, um die Krisen des Zeitraums, den man untersucht, zu erschließen?
Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, weil die eigentlich auf allen Ebenen eine Rolle spielt. Also grundsätzlich haben wir dann erstmal nur materielle Quellen. Also von geschaffenen Artefakten, von Umweltarchiven, also Daten, die man aus der Umwelt ziehen, aus Datengrundlagen, die wir aus meinetwegen menschlichen Überresten auch gewinnen können. Also sowas wie Hungersnöte Hungerszeiten können wir feststellen. Ob es eine Not war, wissen wir nicht. Also wir haben sozusagen einerseits Daten, die nahelegen, dass es in irgendeiner Form Veränderungen gab. Kurzzeitige Veränderungen meinetwegen. Was wir aber schwer nachweisen können, sind tatsächlich die Bewertungen davon. Also wie haben die Personen, die Gruppen das bewertet? Wie haben sie es verstanden? Wie haben sie es kausal in Beziehung gesetzt? Also haben sie begründet, warum etwas so oder so ist, weil das und das daraus folgt und so. Den Vorteil, den wir natürlich haben, ist eine Außenperspektive, die vielleicht die Soziologie nicht so stark haben kann, weil sie Teil der eigenen Gesellschaft ist. Also wir haben sozusagen eine Beobachter- oder Beobachterinnenperspektive, aus der man auf diese Gesellschaften schaut, vor allem mit einer Rekonstruktionsleistung. Also wir können sagen, was aus den Situationen geworden ist, mit einer gewissen Unschärfe natürlich und einer Auflösung, die jetzt nicht immer so genau sein mag. Aber wir können sozusagen sehen, wo hat das hingeführt. Und aber das, also wo ich auf jeden Fall auch einschränken möchte, ist, dass wir oft dazu tendieren, die Bewältigung dann außen vor zu lassen, schon in unseren Konzepten, sondern oft schon von Krisen reden, wenn es eben Hunger gab. Also wenn die Leute sozusagen zu wenig oder zu schlecht ernährt waren oder wenn sie Rohstoffe nicht, also nicht über Rohstoffe verfügten und sie dann ersetzt haben durch andere Sachen oder kreative Lösungen für etwas gefunden haben. Wenn es Veränderungen in der materiellen Kultur gibt, also in den Sachen, mit denen wir uns umgeben, kann man sehr schnell dazu tendieren, davon von Krisen zu sprechen, ohne dass wir jetzt schon wissen, ob die Zeitgenossen damals das auch wirklich als Krisen wahrgenommen haben.
Das ist ganz interessant, ne? Also das stößt ja direkt sozusagen auf die Frage, inwiefern Krisen sozial konstruiert sind, weil sozusagen die Rahmung, dass es sich bei, ich weiß nicht, meinetwegen einer Hungerperiode oder der Übersterblichkeit von Kindern oder was auch immer, die Rahmung, dass es sich dabei um eine Krise handelt, ist sozusagen retrospektiv von der Forscherin oder dem Forscher vorgenommen. Und ob die Gesellschaft, die man da untersucht, das wirklich als Krise wahrgenommen hat, kann man nur sehr schwer nachvollziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist interessant. Also ich meine, ja, insofern sind sozusagen die Krisen, die jetzt die Archäologie oder die Ur- und Frühgeschichte untersucht, immer retrospektiv konstruierte Krisen sozusagen, ja. Interessant.
Genau, aber da würde ich die Gegenfrage stellen wollen. Dadurch, dass die Soziologinnen so stark eingebunden sind in die eigene Gesellschaft, können sie denn Krisen überhaupt wahrnehmen? Oder nehmen sie nicht nur Narrationen, Konstrukte wahr, die behaupten, sie seien Krisen? Kann man das überhaupt in der Zeit, in der die Krise stattfindet, untersuchen? Oder braucht man nicht einen zeitlichen Abstand, um eine Differenz meinetwegen zu sehen zwischen dem, was vorher war oder dem, was daraus wird?
Also ich würde sagen, man kann eine Krise sowieso und ganz prinzipiell immer nur über soziale Deutungsprozesse wahrnehmen. Erst dann werden ja soziale Phänomene erst zu einer Krise. Also erst wenn es von mir aus einen Diskurs oder ein Deutungsmuster oder Narrative gibt, die bestimmte Ereignisse oder Phänomene zu einer Krise erklären und das vielleicht auch allgemein verbindlich zu einer Krise erklären, erst dann würde ich sagen, liegt ja zumindest im soziologischen Verständnis eine Krise vor. Also das heißt, wenn die Welt voller brasilianischer Bolsonaros wäre, die sagt, wir haben hier überhaupt kein Problem mit Corona, stellt euch nicht so an, es gibt keine Krise. Wenn das alle so sehen würden, dann gäbe es keine Krise. Egal wie viele Leute erkranken, egal wie viele Leute daran sterben, es müssen gesellschaftliche und eben über Diskurse zum Beispiel getragene Aushandlungsprozesse stattfinden, die bestimmte Ereignisse als Krise rahmen. Und deswegen, und darauf ist natürlich die Soziologie angewiesen sozusagen. Die Soziologie kann nicht sagen, hier liegt eine Krise vor und niemand hält das für eine Krise.
Ja, ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn du sagst, dass eine ja, breite gesellschaftliche oder eine breite Anerkennung dafür notwendig ist. Weil das würde ja heißen, dass nur die Krisen, die für einen Großteil der Leute oder für die Leute, die sozusagen die hegemoniale Deutungsmacht haben, nur die bestimmen, dass es eine Krise ist. Das muss sich ja nicht decken mit der Eigenwahrnehmung der Personen. Also wie kann man dann, also kann man dann auch gar nicht von Krisen reden, wenn nur für bestimmte Minderheiten Krisen vorliegen, weil die Deutungshoheit ja diese Minderheiten nicht haben?
Doch, also dann könnte man einschränkend sagen, wir haben es hier mit einem Ereignis zu tun, das von einer gesellschaftlichen Minderheit als Krise erfahren wird und von der Mehrheitsgesellschaft aber nicht. Das wäre natürlich möglich. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, also um jetzt ein sehr politisches Beispiel zu nennen, aber es gibt Lager an den Außengrenzen Europas, in denen verheerende Zustände herrschen und das wird von einem Großteil der Gesellschaft offensichtlich nicht als Krise wahrgenommen. Und von einer Minderheit der Gesellschaft wird das vielleicht als Krise wahrgenommen. Und genau so in diesen Bewertungen kann ich als Soziologe das dann beschreiben. Ich kann das genauso sagen. Es gibt die und die Gründe dafür möglicherweise, warum das keine groß angelegte politische, gesellschaftliche Krise ist. Und es gibt Gründe dafür, warum diese Zustände nur für eine Minderheit als Krise anerkannt sind. Das kann ich aus einem politischen Engagement, kann ich als Soziologe heraus natürlich dafür plädieren, dass das eine groß angelegte Krise ist. Aber in dem Moment würde ich sagen, bin ich ein politischer Akteur und kein analytisch vorgehender Soziologe. Ich kann mit meinem analytischen Instrumentarium, mit meinem rein soziologischen Instrumentarium, kann ich diese Krise nicht irgendwie größer oder kleiner machen oder relevanter oder irrelevanter machen, sondern ich kann erstmal nur sagen, versuchen zu verstehen und zu erklären, womit haben wir es hier zu tun.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich frage mich so ein bisschen, also ich plädiere auch dafür, auch in der Archäologie das zu trennen, nämlich die BeobachterInnenperspektive und die Insichten, und aber auch zu akzeptieren, dass es verschiedene Perspektiven auch in den jeweiligen Gesellschaften gab. Es stellt uns natürlich noch erst recht vor das Problem, wie können wir die überhaupt noch in Übereinklang bringen? Gerade, also wenn wir heute ja schon das Problem haben, dass wir sagen, für einen großen Teil unserer europäischen Gesellschaft stellt das eine Krise dar an den Außenlagern oder für den kleinen Teil und für den großen nicht und so weiter. Aber was du jetzt noch gar nicht drin hattest, war ja die Eigensicht der Leute in den Lagern. Ja. Also ob es für die eine Krise ist oder nicht. Also das heißt, es gibt auch immer ja Gruppen, Personen, die nicht gehört werden können, die vielleicht unsichtbar bleiben. Und das haben wir natürlich in der Archäologie erst recht das Problem, dass wir ja nur das überliefert haben, was irgendwie zufällig in den Boden kommt, aber dann auch in irgendeiner Form durch ja auch politische Auswahlprozesse, kulturelle Auswahlprozesse erhalten bleibt. Das heißt, auch da hat man schon eine Art Filter oder eine Art Auswahl, wo man sagt, es kommt gar nicht alles in den Boden, nicht alle Stimmen haben die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen.
Absolut, ja.
Und von ihren Krisen zu berichten sozusagen.
Und wer kommt in den Boden, wenn ich mal so nachfragen darf? Also ich meine, ist, weil du gerade gesagt hast, sind zufällige Funde unter anderem, aber kann man da irgendwas mit, also kann man daran was ablesen, dass das irgendwelche Machtverhältnisse widerspiegelt? Also kommen nur Herrscher oder so unter die Erde, dann findet man die dann wieder, oder findet man auch tatsächlich einfach den Mann von nebenan oder die Frau von nebenan?
Ja, man findet tatsächlich beides. Es gibt aber gerade bei den Personen natürlich eine gewisse Rate von Personengruppen, die selten gefunden werden, weil sie vielleicht anders bestattet wurden, Kinder zum Beispiel. Der Fokus war in der Archäologie tatsächlich sehr lange und sehr stark auf die Herrscher und manchmal auch auf die Herrscherinnen ausgerichtet. Aber tatsächlich die alten weißen Männer der Archäologie haben auch sehr gern die alten weißen Männer der Vergangenheit untersucht sozusagen.
Okay. Ja, das verstehe ich.
Das liegt unter anderem natürlich daran, dass diese Gräber viel reicher ausgestattet waren. Die waren größer, die waren überhügelt meinetwegen. Da waren Beigaben dabei, die mit Edelmetallen verziert waren und so weiter. Und das regt natürlich auch, ganz plakativ gesagt, die Fantasie auch der Archäologen und Archäologinnen an. Ich möchte da jetzt gar nicht Böswilligkeit unterstellen. Aber natürlich, dass diese Gräber erhalten geblieben sind und andere vielleicht nicht, dass in anderen Gräbern gebaut wurde, die Friedhöfe überbaut wurden, ist ja auch wieder eine politische Entscheidung. Gerade was Architektur betrifft, ist ja sowieso ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer darf das bauen? Wer hat die Macht, dass das auch stehen bleiben darf? Das sehen wir ja heute auch immer wieder, die Diskussion um den Palast der Republik in Berlin oder so. Ne? Das ist ja auch ein Elitenpalast gewesen sozusagen. Also wer hat die Entscheidungsgewalt, was erhalten bleibt? Und unser ganzes Kulturerbekonzept beruhte ja lange Zeit genau auf Architektur, bis man festgestellt hat, naja, in der Welt gibt es andere kulturelle Erbschaftsregeln, Erbschaftspraktiken, die ebenso wichtig sind und ebenso erhaltenswert. Also ich denke mal, das, was materiell sichtbar und materiell wertvoll erscheint, ist eher untersucht worden. Und genau das produziert natürlich die Unsichtbarkeiten von den Leuten, die es sich nicht so ausdrücken können.
Geschichte wird von Siegern gemacht, oder?
Genau. Tatsächlich. Und ich meine, das ist aber ein großes Problem. Die Leute, die damals schon unsichtbar gemacht wurden, diese Unsichtbarkeitsmachung reproduzieren wir ja dann. Und diese Krisen können wir nicht wahrnehmen. Also abgesehen davon, dass wir ja auch dazu tendieren, nur bestimmte Krisen zu thematisieren. Also ökonomische Krisen, politische Krisen, ne? Der Aufstieg und Fall von Reichen oder eben frühen Staaten, was sicherlich ganz stark mit unserer Nationalstaatenlogik verbunden ist. Aber sowas wie emotionale Krisen oder was weiß ich, Krisen von Mentalitäten, die würden wir wahrscheinlich nicht so schnell sehen, weil sie sich nicht so materiell ausdrückt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel heute für eine Krise, das ist vielleicht die Verbindung ganz gut zur Soziologie, für eine Krise der körperlichen Distanziertheit reden, ne, also der körperlichen Nähe ist ja die Krise dann sozusagen durch Corona, das würden wir wahrscheinlich archäologisch dann eben nicht feststellen.
Ja, klar. Es gibt es gibt ein gutes Beispiel zu dieser Frage, wer kann eigentlich Krisen zu einer gesellschaftlichen Relevanz verhelfen. Und zwar ist das Beispiel der Burnout-Diskurs sozusagen. Also Burnout als Erschöpfungssyndrom ist überhaupt nichts Neues und seit Jahrzehnten leiden darunter beispielsweise das Pflegepersonal im Gesundheitssektor. Aber das Thema Burnout als ein gesellschaftliches Phänomen und als sozusagen eine Erschöpfungskrise sozusagen hat erst eine gesellschaftliche Relevanz erfahren, als akademisch gebildete Schichten oder Klassen dieses Thema aufgegriffen haben, die dann das kulturelle Kapital von mir aus haben, um diesen Diskurs in den Feuilletons der Zeitung zu platzieren und um den Diskurs sozusagen groß zu machen. Und erst damit wurde dieses Phänomen zu einer gesellschaftlichen Krise, obwohl es überhaupt nicht neu ist und überhaupt seit vielen Jahrzehnten schon besteht. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür, für diese Frage, wer kann eigentlich eine Krise zu einer Krise machen oder wer kann sich Gehör verschaffen mit seinem Krisenempfinden und welche gesellschaftlichen Gruppen empfinden vielleicht gerade etwas als eine Krise, aber können sich kein Gehör verschaffen, niemand hört ihnen zu.
Mhm. Guter Punkt, ja. Also ich meine natürlich das Eigeninteresse der Wissenschaften oder der WissenschaftlerInnen spielt da sicherlich auch eine ganz große Rolle, ne? Also wenn man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin selbst an Burnout leidet, hat man sicherlich ein größeres Interesse, das zu untersuchen, als wenn das irgendwo da draußen jemand anders hätte.
Ja, ich glaube, ich meine, klar, es sind ja nicht nur, also es trifft auch WissenschaftlerInnen, aber ich würde sagen, ich würde den Kreis noch viel weiter ziehen, auch diese ganzen kreativen Industrien, also alle Leute, die irgendwie hoch gebildet sind und gut ausgebildet sind und eben sozusagen über die Mittel verfügen, einen gesellschaftlichen Diskurs zu platzieren überhaupt. Und dazu gehören WissenschaftlerInnen, aber dazu gehören noch viele andere Berufsfelder, würde ich sagen. Aber offensichtlich nicht Pflegepersonal beispielsweise oder Supermarktkassierer und so weiter.
Ja, das ist richtig.
Ja, das passt dazu, was ich vor kurzem in der U-Bahn aufgeschnappt habe. Da habe ich ein Gespräch gehört und da sagt die eine Person zur anderen, dass es ja wenigstens deswegen fair sei, dass es jetzt gerade Corona gibt, dass es alle gleichermaßen betrifft. Also jung wie alt und arm wie reich und alle würden gleichermaßen darunter leiden. Ich glaube, das würdet ihr auch nicht unbedingt unterschreiben, oder?
Nein.
Nein, ich würde dich auch nicht unterschreiben.
Das ist ja, das muss ich irgendwie als Soziologe sagen. Es ist ja offensichtlich, dass die Pandemie genau die Ungleichheiten verschärft, die es vorher in der Gesellschaft auch schon gab. Das heißt, welche Personengruppen sind von Vorerkrankungen betroffen und welche nicht? Welche Personengruppen können von zu Hause arbeiten und welche nicht? Und so weiter. Das sind genau die Klassenunterschiede, die es in der Gesellschaft schon gab und in die sich diese Pandemie jetzt sozusagen einnistet und diese Unterschiede verschärft.
Da würde ich mal nachfragen wollen. Also mein Eindruck ist, nicht nur aus archäologischer Perspektive, da aber auch, dass Krisen ja auch immer Transformationen mit sich bringen. Deswegen die Frage ist, sind es denn dieselben Unterschiede, die verschärft werden, oder werden auch neue Unterschiede kreiert zwischen meinetwegen, wenn wir schon bei Berufen sind, zwischen Personen, die sowieso zu Hause waren, weil sie keine Arbeit hatten, und so weiter, also dass da sozusagen neue Allianzen zwischen verschiedenen Milieus hergestellt werden und neue Ungleichheiten produziert werden, andere vielleicht als weniger relevant empfunden werden. Also ich sehe da schon Verschiebungen zumindest. Die mögen nicht gravierend unbedingt sein, aber sie sind doch da. Also zum Beispiel die Differenzlinie mittlerweile so, wer hat eigentlich Kinder und muss die zu Hause selbst noch mitbetreuen oder nicht, spielt natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Und wie viele Kinder sind das und so weiter.
Also es gibt sicherlich neue Unterschiede, die jetzt irgendwie etabliert werden und neue Gemeinsamkeiten, die entstehen durch die Pandemie. Aber im Großen und Ganzen würde ich dafür argumentieren, dass diese Pandemie jetzt kein Ungleichmacher oder keine Ungleichmacherin ist, weil das implizieren würde, dass es vorher irgendwie gleich war und dass jetzt die Dinge ungleich werden, sondern es gab vorher schon gravierende Ungleichheiten und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die vorher bereits existierenden Ungleichheiten, es mag sicher Ausnahmen geben, aber dass die vorher existierenden Ungleichheiten jetzt noch verschärft wurden. Also ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also wer es trifft eben, die Krise trifft eben nicht die Alten, sondern es trifft die Alten, die sich schlechter schützen können. Und es gibt durchaus ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich wunderbar vor der Pandemie schützen können und distanzieren können und sich den Rewe-Einkauf nach Hause liefern lassen können zum Beispiel. Und es gibt Familien, die die Kinderbetreuung besser organisieren können als andere Familien, weil sie zum Beispiel in größeren Wohnungen wohnen. Es gibt Familien, die mit ihren drei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen und die müssen die Kinder zu Hause betreuen. Und es gibt Familien, die haben Laptops fürs Homeschooling. Da hat jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer. Da kann man sich vielleicht noch eine externe Kinderbetreuung leisten. Und das sind beides Familien, die für die jetzt die Kitas zumachen. Aber wie man das auffangen kann, wie man damit umgehen kann, ist sehr unterschiedlich. Und diese Unterschiede oder diese Ungleichheiten gab es eben, die waren vorher schon angelegt in der Gesellschaft.
Also es ist natürlich eine Pandemie, das heißt eine gesamtgesellschaftliche Krise, aber irgendwie hat das natürlich auch einen Impact, einen nicht zu kleinen Impact auf jedes einzelne Leben, also auf jedes Individuum. Und ich finde, da gibt es meiner Meinung nach, oder so könnte ich es mir aus der Laienperspektive vorstellen, dass es dort Unterschiede gibt, wie sehr man bereit ist, meinetwegen psychologisch oder emotional damit prädispositioniert wurde, das auszuhalten. Und ich finde, das gibt schon einen neuen Diskurs, der ist so absehbar meiner Meinung nach, dahingehend, dass man so in die Richtung, jetzt stelle ich mal nicht so an, immerhin bist du nicht auf der Intensivstation so auf Erden, dann darf man sich nicht mehr darüber beschweren, dass man drei Kinder zu Hause hat und nicht weiß, wohin mit sich und kein Geld mehr verdient. Und vielleicht könntest du mir da helfen, Julian, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte es zum ersten Mal als so intensiv wahrgenommen, eben in dieser Krise. Und ich weiß nicht, ob das was Neues ist oder ob das jetzt nur mein Gedanke war.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob das neu ist, aber ich glaube auch, dass es, also ich antworte mal ein bisschen ausweichend. Ich glaube, dass für zukünftige Diskursforscherinnen und Forscher sehr viel Arbeit, dass auf die sehr viel Arbeit wartet, wenn es darum geht, wie sozusagen Fragen der Resilienz, Fragen des Durchhaltens, Fragen der sozialen Kontrolle, also wer passt auf wen auf, wer achtet darauf, wie sich andere verhalten in der Krise. Ich glaube, dass da sehr viel Arbeit wartet auf Diskursforscherinnen und Forscher. Ja.
Ich würde es vielleicht doch sogar nochmal umdrehen. Ich würde sagen, wir sind eigentlich mit unserem Diskurs der Krise voraus, weil der Diskurs ja deutlich vor der Krise eingesetzt hat. Also gerade Resilienz ist ja in den letzten 15 Jahren vielleicht so stark in alle möglichen Diskurse hineingetragen worden. Es, überall taucht Resilienz auf, sodass ich eigentlich eher dazu tendieren würde zu sagen, die Krise, die wir jetzt haben, ist zum Großteil auch eine Krise, auf die wir vorbereitet wurden vielleicht auch. Ohne dass ich jetzt da einen Kausalzusammenhang herstellen möchte. Aber tatsächlich sind wir in der Situation, wo wir die ganze Zeit schon mit kommenden Krisen leben, nämlich mit der Angst, dass eine Krise kommen könnte. Und das geht mit der Finanzkrise los, das geht mit dem Anthropozän und den Umweltkrisen los. Also all diese Krisenhaftigkeit der Moderne, zumindest wie wir sie jetzt gerade wahrnehmen, ist natürlich durch unsere Diskurse mitgeprägt. Und da würde ich eigentlich mal andersrum nachhaken wollen, gibt es denn unsichtbare Krisen? Wenn Krisen eigentlich immer Bewertungen sind, kann es denn auch unsichtbare Krisen geben, die wir gar nicht mitbekommen, die aber danach konstruiert werden für bestimmte Zwecke? Theoretisch ja schon, aber wie trennt man das dann, wenn man zum Beispiel nur die Diskurse untersucht?
Ja, also ich meine, fällt mir zumindest nicht ein, wie man bestimmte Ereignisse oder Phänomene als Krise erkennen könnte, solange sie nicht entsprechend sprachlich diskursiv markiert wurden als solche. Also die Försterin oder ich weiß nicht, Agrarökonomin oder wie diese Disziplinen heißen, die können natürlich sagen, es gibt ein Waldsterben und Übersäuerung der Wälder und so weiter. Den Wäldern geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dieses Fachgebiet hat diese Krise schon länger erkannt, aber das ist eben keine gesellschaftlich anerkannte Krise, solange diesen Fächern niemand zuhört. Und wenn jetzt noch nicht mal die Förster und die Agrarökonomen sagen, wir haben es hier mit einer Krise zu tun, sondern wenn sich einfach bestimmte biologische Prozesse sozusagen vollziehen, dann haben wir es, würde ich sagen, nicht mit einem sozial anerkannten Krisenphänomen zu tun, noch nicht. Weil es eben noch nicht sprachlich entsprechend markiert wurde.
Und auch andersrum ist es ja auch so, dass es zum Beispiel Finanzkrisen gab, die alle als Finanzkrise auch sprachlich konstruiert oder so in den Diskurs eingebracht wurden, aber unterschiedlichen Impact hatten. Also wo sie sozusagen einigermaßen gleich viel Schlechtes in dem Finanzsektor mit sich gebracht haben, wurde es mal als extrem schlimm und mal als okay, schlimm sozusagen in der Gesellschaft aufgenommen. Obwohl halt, ich denke, meinetwegen, wenn man intentional vorgehen möchte, vielleicht sogar versucht wurde, daraus eine richtige Krise zu machen, das ist aber meine Interpretation, ist es halt mal mehr und mal weniger geglückt. Also so leicht ist es dann nun auch nicht, egal, also nicht, es ist kein 1:1 übertragen. Sobald irgendwas passiert, folgt daraus automatisch, wir sind jetzt in einer heftigen Krise, sondern da muss die Gesellschaft auch mitgehen irgendwie.
Aber das führt ja doch zum Problem, die Kreise, die meinetwegen gesellschaftlich anerkannte Krisen durchsetzen können, also die Gruppen, die wie auch immer, theoretisch auch jede Krise wegreden können. Das heißt, wo wir vorhin bei den Lagern waren, selbst wenn die Leute das in den Lagern als Krise empfinden und niemand drüber redet, ist es halt keine. Das heißt, eigentlich könnten wir einer krisenlosen Situation entgegensehen, wenn wir es nur schaffen, alle Krisen wegzureden. Und da wäre die Frage, ist das denn hilfreich? Oder andersrum, braucht es nicht eben doch eine Verankerung in anderen Sphären, in nicht-diskursiven Sphären? Also wir haben ja das Problem gerade so auch aus kolonialistischer Sicht, dass wir ja immer für andere reden. Diese Personen haben eine Krise, weil sie leben dort in den Lagern unter den und den Bedingungen. Das bewerten wir, weil wir sehen, die haben wenig zu essen, die haben kaum Wasser, die haben keine gesundheitliche Versorgung. Und da würde ich auch natürlich voll mitgehen. Aber die Frage ist natürlich, an welchen Stellen reden wir nicht sowieso immer über andere? Und kann man das überhaupt lösen, das Problem? Also wenn wir Krisen nur als gesellschaftlich anerkannte Krisen verstehen, sind das ja nur Narrationen über Krisen, die an- und abgestellt werden können durch machtvolle Eingriffe. Sodass, dass man ja heute auch die Diskussion hat mit diesen Corona- oder Anti-Corona-Demos und so weiter. Also es geht ja dann nur um die Diskursmacht zur Krise.
Ja, ich meine, vielleicht wäre eine politische Option, Krisendiskurse zu demokratisieren sozusagen oder zu egalisieren und Krisendefinitionen oder die Möglichkeit, etwas, ein Phänomen oder einen Zustand zu einer Krise zu erklären, für weitere Gruppen zu öffnen oder Gruppen, die schon lange um Hilfe rufen, endlich zu hören und sozusagen deren Krisendefinition und deren Krisendiskurse genauso viel Gewicht zu geben, wie man es bei anderen schon längst tut. Das wäre wahrscheinlich ein sinnvolles politisches Vorhaben, ja.
Aber wie sehr spielt da die Betroffenheit von der jeweiligen Person, die eine Krise als solche benennt oder nicht benennt, mit rein? Also ich denke, wenn ich jetzt kein Geld mehr bekomme und so weiter, und was wir also schon aufgezählt hatten, dann bin ich eher geneigt, etwas als Krise zu benennen, als wenn es mir sehr gut geht und ich vielleicht weiß, dass es irgendwo anderen Leuten nicht so gut geht. Also nicht, dass es meine Meinung wäre, aber das muss man ja, also denke ich, ist leider so, würde ich mal behaupten, dass einem das dann schwerer fällt zu sagen, wir befinden uns jetzt aktuell in einer Krise, obwohl ich also auf keinem Level sozusagen davon betroffen bin. Nur in Anführungsstrichen durch das Wissen, dass es anderen Leuten schlecht geht.
Genau, das setzt wahrscheinlich sowas wie Empathie voraus, oder? Dass man irgendwie anerkennen kann, es befinden sich andere Personen oder Gruppen in einem krisenähnlichen Zustand und mir geht es gut. Also dass man sozusagen, das setzt ein Mindestmaß an Empathie und vielleicht auch sowas wie Abstraktionsvermögen voraus, dass es möglich ist, dass ich mich von dieser Gesellschaft wunderbar behandelt fühle und dass diese Gesellschaft von meinem Blickwinkel aus wie eine gerechte Gesellschaft aussieht und dass es trotzdem Gruppen und Personen gibt, die das ganz anders wahrnehmen und dass man dieser Wahrnehmung dann eben Glauben schenkt.
Ja, das sehe ich auch so. Der Punkt, der mich daran interessiert, ist dann aber natürlich, du hast jetzt keinen kausalen Zusammenhang hergestellt, nämlich mir geht's gut, aber anderen nicht. Die Frage, die wäre ja dann eher in der heutigen Gesellschaft, geht es mir gut, weil die anderen eine Krise haben? Also wie kann man diese, oder werden, zumindest in der Soziologie, werden diese Beziehungen auch untersucht oder nicht? Also gehört sozusagen das Nicht-Krisenhafte zur Untersuchung von Krisen dazu?
Ja, das kann ich jetzt so prinzipiell nicht beantworten, aber grundsätzlich interessiert sich die Soziologie auch für Ausbeutungsverhältnisse, die dazu führen, dass es wenigen gut geht, weil es vielen schlecht geht. Also das ist schon, also dass diese kausalen Zusammenhänge, das finde ich wichtig, dass du das ansprichst, die können prinzipiell in den Fokus der Soziologie geraten, ja, würde ich schon sagen. Und ich meine, Durchhalte-Werbespot, den, glaube ich, die Bundesregierung geschaltet hat, wo es irgendwie darum ging, dass Leute davon erzählen, dass sie während der Corona-Pandemie zu Helden geworden sind, weil sie zu Hause geblieben sind. Diese Werbespots bringen das, was du gesagt hast, dass es mir gut geht, weil andere in der Krise sind, ganz gut auf den Punkt, weil man in diesen Werbespots gesehen hat, wie die Leute sich dafür feiern, dass sie auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken oder so und dann klingelt ein Pizzabote an der Tür und da scheint kurz auf, dass es Leute gibt, die es sich nicht leisten können, zu Helden zu werden oder zu Heldin zu werden und zu Hause zu bleiben, sondern die weiterarbeiten müssen und das sozusagen mein gutes Gefühl, mich richtig zu verhalten in der Pandemie, davon abhängig ist, dass es Leute gibt, die mir das Essen liefern oder die an der Supermarktkasse sitzen und mir meinen Einkauf ermöglichen und so weiter. Und ich finde, das bringt das, was du gerade gesagt hast, relativ plastisch auf den Punkt.
Auf jeden Fall.
Also ich sehe so ein bisschen gerade in dieser Perspektivität auch wieder Angriffspunkte zur Archäologie. Eben, ich hatte am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, dass wir immer wieder versuchen, so den Aufstieg und Fall von Reichen oder Staaten mit Krisen zu verbinden, sei es Umweltkrisen, sei es politischen Krisen. Und da eben die Perspektiven der Personen vergessen, die eben nicht die Deutungsmacht haben. Also für die sozusagen der Zusammenbruch eines staatlichen repressiven Systems eigentlich Befreiung bedeutet. Und wenn aber Krisen nur gesellschaftlich anerkannt sind, möchte ich doch dafür plädieren, vielleicht auch eine Beobachtungsperspektive von Krisen einnehmen zu können, als Gegenposition oder als, meinetwegen, als Vergleichsposition und die jeweiligen Sachen gegenüberzustellen. Weil ansonsten haben wir ja nur das Problem, dass was anerkannt ist, ist eine Krise. Jegliche nicht anerkannte Zustände können keine Krise sein. Egal, wie schlecht es den Leuten geht und egal, wie sehr sie klagen, solange sie nicht gehört werden können, kann es keine Krise sein. Also da braucht man in irgendeiner Form ein Korrektiv. Und du hast ja auch schon gesagt, ihr untersucht sozusagen andere Milieus, andere Gruppen, Klassen, wie auch immer, in Bezug auf ihre eigenen Krisen, aber auch da sind das ja wieder gesellschaftlich, also in einer kleinen Gruppe anerkannte Positionen, die wiederum andere unsichtbar machen. Also die Frage ist sozusagen, kann man überhaupt Positionen beobachten, die in Krisen leben, die nicht gesellschaftlich anerkannt sind? Taugt dann der Begriff? Braucht man dann nicht einen anderen Begriff für zum Beispiel? Also weil bei uns wird Krise meistens als etwas von außen wahrgenommenes, also etwas emisches, ethisches, emisches der Innensicht wahrgenommen. Das heißt, man kann es von außen beschreiben, man kann es quantifizieren, man kann es durch irgendwelche Daten absichern, ohne dass wir die Innensicht kennen. Also braucht man dafür einen anderen Begriff? Wäre dann ein Gegenkonzept nicht noch hilfreich? Kann das Statistische Bundesamt eine Krise feststellen?
Ja, mein Punkt wäre nicht, dass man nur von einer Krise sprechen kann, wenn gesamtgesellschaftlich oder von der Mehrheitsgesellschaft etwas als Krise anerkannt ist. Natürlich gibt es individuelle persönliche Krisen, Klammer auf, die sind vielleicht nicht immer Gegenstandsbereich der Soziologie, sondern da kommen wir dann in die Psychologie, aber Klammer zu. Und es gibt familiäre Krisen und es gibt Krisen von Kleinstgruppen, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind, aber wo man dann trotzdem davon sprechen kann, dass es innerhalb einer ganz, ganz kleinen Gruppe Probleme der Anpassung oder der Handlungskoordination oder der Strukturveränderung gibt, die einen krisenhaften Charakter haben. Und das kann man dann natürlich soziologisch untersuchen, das würde ich schon sagen. Deswegen weiß ich nicht genau, ob man einen alternativen Begriff unbedingt braucht, um solche Phänomene zu beschreiben. Ich glaube, man braucht schon Sensibilität dafür, fragen, also was heißt genau Krise und wodurch wird etwas zu einer Krise? Damit wäre schon viel getan, glaube ich.
Ich sehe halt immer die Gefahr der Reessentialisierung dieser Krisen.
Ja.
Insbesondere auch in der Archäologie. Also ich will jetzt gar nicht für die Soziologie sprechen, aber in der Archäologie eben genau diese Essentialisierung, also die Krise ist eben tatsächlich da, sie hat die und die Rahmenbedingungen, das und das ist da passiert und die Probleme entstanden. Und das ist als Beschreibung sicherlich ganz hilfreich, bloß das ist halt vielleicht keine Krise, sondern es kann eingesetzt worden sein, diese Bedingungen, um Krisen zu produzieren oder auch um andere Krisen zu verdecken, je nachdem. Aber deswegen weiß ich eben nicht genau, wie man diese Differenz produktiv darstellen kann, ohne dass es immer wieder zu Essentialisierung kommt. Aber das ist natürlich nicht die Aufgabe der Soziologie, die ja vor ganz anderen Aufgaben steht.
Also zumindest, ich sehe den Punkt, ich sehe das Problem, zumindest ist das nichts, worauf ich jetzt spontan eine Antwort hätte. So, ich sehe den Punkt, ja.
Ich habe auch keine Lösung, also.
Das ist doch nett. Da haben wir doch was gefunden, worüber wir uns jetzt noch lange unterhalten können. Ja, auf jeden Fall mal schön, komplett andere Wissenschaftssichten auf das Thema Krise zu bekommen, die mal nicht sich um irgendwelche Virenarten drehen, sondern mal ein bisschen vielleicht abstrakter, aber sehr viel interessanter meiner Meinung nach, vielleicht das was zu beitragen. Und vielleicht hören uns ja viele Leute und knüpfen an die Fragen an und haben irgendwann dann Antworten darauf. Das wäre sehr schön.
Würde ich mich auch freuen.
Ich wollte nochmal am Ende eine kurze Frage stellen, nämlich ob ihr vielleicht kurz benennen könnt, was ihr jetzt daraus mitnehmt. Also seid ihr jetzt sozusagen schlauer als vorher oder war das ein Experiment, das gescheitert ist mit der interdisziplinären Zusammenführung? Genau, habt ihr vielleicht irgendwelche Gedanken dazu?
Also spontan würde ich sagen, was ich mitgenommen habe, ist zum einen tatsächlich die Vielfalt disziplinärer Perspektiven, die mir als Wissenschaftsforscher sozusagen theoretisch, natürlich ist es keine Überraschung für mich, aber das sozusagen praktisch zu erfahren, an einem Thema zu erfahren, wie unterschiedlich die Zugänge zu diesem Thema sein können, das habe ich mitgenommen, das fand ich sehr bereichernd und in dieser Vielfalt habe ich da nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Und zweitens, was ich auch mitnehme, ist, also man könnte vielleicht sagen, produktive Ratlosigkeit oder so, weil ich finde, der Krisenbegriff so vielfältig aufgefächert wurde und so aus so unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurde, dass ich so ein bisschen produktiv ratlos zurückbleibe mit der Frage, was ist jetzt eigentlich eine Krise und was ist keine Krise und was bringt es uns eigentlich, etwas Krise zu nennen? Darüber denke ich auf jeden Fall noch nach in den nächsten Tagen und Wochen.
Oh ja, so geht es mir auf jeden Fall auch, das stimmt.
Ja, also es ist bei mir nicht unähnlich. Ich fand auch die verschiedenen disziplinären Zugänge wichtig und spannend, weil man eben doch dazu tendiert, das irgendwie eingleisig zu betrachten. Was ich persönlich sehr anregend gefunden habe, war unter anderem eben die, also sowohl die Soziologie, aber auch die nochmal den Austausch mit der Geschichte, den wir leider als Archäologinnen in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt haben, würde ich sagen. Was auch durch die ganzen, ja, vielen Forschungsverbünde und so weiter vielleicht gar nicht unlogisch ist. Aber auch der Kontakt mit ZukunftsforscherInnen. Das fand ich sehr produktiv. Und ich habe dann meinen Kolleginnen davon erzählt und die Zukunftsforscher, was soll das? Haben aber jetzt auch für eine Tagung jemanden eingeladen und hoffen, dass da weitere Neugier geweckt wird. Also sozusagen dieses zeitliche Phänomen vielleicht der Krise ist auch nochmal für mich ganz spannend gewesen. Nicht einfach nur sozusagen eine lineare Zeitvorstellung, dann etwas passiert, das wird zur Krise und dann wird das wieder gelöst oder so, sondern die vielfältigen Hin- und Rückbezüge zeitlichen waren für mich sehr spannend. Und natürlich ist die Frage, wie man dann archäologisch daran gehen kann. Und ich denke mal, da werden wir sicherlich noch viele Jahre diskutieren. Und ich meine, es gibt ja auch schon einen längeren Krisendiskurs in der Archäologie. Aber also mir hat das tatsächlich sehr viel gebracht. Also mir hat es die Augen schon geöffnet in vielerlei Hinsicht. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Also mir ist auch wirklich sehr gut gefallen, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich interessiert sind, wer da noch alles dabei war, das hört ihr in den nächsten Folgen von unserem Podcast. Da kommen noch 5 weitere und dann hört ihr was über die Zukunftsforschung, Geschichte und Medizin und alle möglichen Leute sind da dabei und das wird, ich verspreche nicht so viel, das wird auf jeden Fall spannend. Aber heute möchte ich erstmal danken den beiden, Julian und Stefan, dass ihr hier wart. Für mich war es ungemein spannend. Ich habe jetzt in diesen 50 Minuten sehr viel gelernt und nehme auch einiges mit.
Für euch beiden auch für das Gespräch. Ich habe auch viel gelernt.
Ja, vielen Dank. War sehr spannend.